Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge von Pflege spricht, Pflege hört. Wir haben heute eine Sondershow, keine Fünfer-Show, sondern eine ganz besondere Sondershow, auf die ich mich jetzt lange gefreut habe. Der Termin wurde ab und zu mal verschoben und jetzt haben wir es geschafft und darüber freue ich mich sehr. Ich habe nämlich heute den Kurs im Interview. Herzlich willkommen heute. Ich freue mich.
Dankeschön.
Ja, wir verraten auch gar nicht so viel über das Thema, weil es wird sich so ein bisschen aufbauen auch. Und wir haben ein paar Fragen vorbereitet und werden natürlich für unsere Hörer, die so aus der Pflegelandschaft kommen, auch so ein, zwei Antworten vielleicht oder interessante Fragen, je nachdem, mit dabei haben. Ja, Kurs, magst du dich vielleicht einmal vorstellen, so mit ganzen Normen und einfach so ein bisschen, wer du bist, wer dich nicht kennt, lassen wir mal dahingestellt, aber vielleicht gibt es ja jemanden.
Sehr, sehr gerne. Also erstmal, liebe Lisa, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Und alle Menschen, die zuhören, vielen Dank, dass ihr A, zuhört und B, dass ihr einen Job macht, den wir alle wahnsinnig brauchen. Und ja, da können wir nachher noch drüber sprechen, aber ich habe echt große Wertschätzung für das, was ihr macht. Also da können wir schon mal anfangen. Mein Name ist Mike, mein bürgerlicher Name ist Michael Kurt und mein Künstlername ist Curs. Und hinter dem Künstlernamen verbirgt sich, dass ich seit, keine Ahnung, wie alt bin ich denn jetzt? Also seit auf jeden Fall gut über 30 Jahren Musik mache. Ich habe viele Alben rausgebracht als Rapper unter dem Künstlernamen Curs. Habe mit ganz vielen Leuten zusammengearbeitet, von Westernhagen bis Silbermond bis Sammy Deluxe, Kool Savas und so weiter. War auf zig Tourneen, habe Konzerte gespielt von ganz kleinen verrauchten Kellerclubs bis zu Rock am Ring und Brandenburger Tor. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass das, was ich dachte, was mich immer glücklich macht, ja, die Erfüllung meines Traumes, auch nicht irgendwie das Ende von allem ist und auch nicht irgendwie unbedingt glücklich macht. Ich war nämlich eine Zeit lang sehr, sehr unglücklich, habe eine sehr, sehr dunkle Phase im Leben gehabt und habe mir dann Hilfe geholt, bin da rausgekommen. Und weil ich gemerkt habe, wie wahnsinnig hilfreich das ist, mit Menschen zu sprechen, eine Therapie zu machen, ins Coaching zu gehen, Meditation zu praktizieren und so weiter, weil ich gemerkt habe, wie mir das quasi wirklich mein Leben gerettet hat, habe ich dann angefangen, das zu lernen, habe mehrere Ausbildungen gemacht zum systemischen Coach und Change Manager und andere Dinge und arbeite jetzt auch in dem Bereich als Coach, als Meditationsfuzzi, habe meinen eigenen Podcast und schreibe auch ein bisschen in Büchern darüber. Und heute stehe ich halt an einem Punkt, wo ich sage, ob jetzt in meiner Musik oder in meinem Podcast oder wie auch immer, ich mache eigentlich nur eine Sache, nämlich das, was mir in meinem Leben so sehr geholfen hat und mir so gut getan hat, das mit anderen Menschen zu teilen. In der Hoffnung, dass andere Menschen sich ein bisschen was mitnehmen können und es denen ein bisschen leichter fällt als mir damals, Leute nicht erst in eine ganz tiefe Krise rutschen müssen, sondern vielleicht ein Präventiv ein bisschen arbeiten können. Und wenn sie in der Krise sind, dann irgendwie ein paar Tools bekommen, um sich da gut durchzunavigieren. Und darum bin ich hier.
Super, und das ist ja auch das Stichwort. Es wäre natürlich cool, wenn der eine oder andere was mitnehmen kann. Ich höre momentan auch irgendwie so durchweg ein paar so Persönlichkeitsentwicklungspodcasts und der eine ist eben besser und der andere schlechter für mich.
Na, weil klar, ich denke halt auch immer,
dass es darauf ankommt, dass es dich berührt. So, es muss halt dich abholen an der Stelle, wo du gerade stehst. So.
Total.
Es gibt ja viele Dinge, die so gesagt werden und die wir auch wissen, ja, zum Thema Achtsamkeit, zum Thema Selfcare, zu all den Themen, ja, auch unsere Pflegefachkräfte und alle, die da draußen sind, wissen das. Aber ja, von Wissen zum Umsetzen ist das ja immer so eine Sache, ne?
Total.
Das wissen wir ja auch, dass es irgendwann erst eine Erfahrung wird, wenn es dich wirklich berührt.
Ja. So,
ich steige da gleich mal ein mit, ich habe es so schön gelesen bei dir, vor jeder starken Antwort steht eine starke Frage. Deswegen bemühe ich mich jetzt hier mal, ein paar starke Fragen zu stellen.
Na, dann mal los. Ich bin gespannt.
Es ist ja natürlich auch eine sehr, sehr, sehr intime oder persönliche Sache, dieser Prozess von ganz unten wieder irgendwie raus, ne?
Ja.
Ich nehme euch mit, Leute, damit ihr das auch seht. Ja?
Total.
Gab es etwas, was dich persönlich total, ich habe ja eben gesagt, berührt, ja,
Ja.
berührt hat auf diesem Weg, was dich irgendwie, was ja, so ein Return war eigentlich letztendlich?
Ja, eine Sache, die mich ganz krass berührt hat und die mir unglaublich geholfen hat, ist, dass ich erfahren habe, dass ich nicht alleine bin. Ich habe nämlich echt jahrelang, und das war ein großer Teil meines Leidensdrucks, so, dass ich gedacht habe, irgendwie bin ich damit alleine. Ich kann das nicht so wirklich jemandem erzählen, wie es mir geht, wie ich mich fühle. Da war auch ganz viel Schuldgefühle und Scham dabei und so weiter, ne? Also alles total kompliziert und ganz finster. Und ich habe gedacht, na ja, klar, habe ich das mal Leuten gesagt, aber auch gute Freunde von mir haben dann halt eher gesagt, ach Mensch, ist doch nicht so schlimm und Kopf hoch, komm, wir gehen mal was trinken oder wir machen uns einen schönen Abend, das wird schon wieder werden. Das ist natürlich auch total schön und ist auch toll, wenn man so gute Menschen um sich hat. Aber das ist, ich habe eine viel, viel tiefgreifendere Art von Unterstützung gebraucht. So. Und ich habe also am Anfang gedacht, ich bin relativ allein damit. Die Sache, die mich wirklich so maßgeblich geprägt hat, die mir so sehr geholfen hat, ist zu merken, ich bin nicht allein. Es gibt andere Leute, die auf diesem Weg sind. Und es gibt Leute, die diesen Weg schon gegangen sind, die irgendwie auf der anderen Seite rausgekommen sind. Und wenn ich denen erzähle, wie es mir geht oder was für Gedanken ich habe, die sagen dann zu mir nicht, oh, das ist aber schlimm oder Mensch, oder so, sondern die sagen, weißt du was? Ey, ist für mich nichts Neues. Ich weiß genau, wie es dir geht. Mir ging es auch mal so. Oder ich kenne 12 Leute, denen es auch so ging. Und weißt du was? Das ist scheiße. Und es ist okay. Und da muss man durch. Und das darf man aber auch mal irgendwie sich angucken. Und es gibt eine andere Seite. Und es passiert nicht morgen und mit dem Fingerschnipsen, aber das geht. Und komm, wir machen diesen Weg zusammen. Also das hat mir so wahnsinnig geholfen. Da gab es natürlich noch ganz viele einzelne, also dieses Retreat oder dieses Tool und so weiter und so fort. Aber ich glaube, so ein ganz maßgeblicher Punkt ist zu merken, da ist jemand, es gibt viele Menschen, denen es auch so geht oder denen es auch so ging und die dann auch einfach bei einem bleiben, ohne wegzulaufen, ohne sofort zu versuchen, alles zu reparieren, alles husch, husch, schnell, schnell mit dem Lappen aufwischen, sondern so, nee, es ist, wie es ist. Ja, es gibt bessere Zeiten, aber da wollen wir jetzt mal gar nicht sagen, dass das sofort passieren muss. Wir sind jetzt erstmal zusammen hier und lass erstmal hier zusammen sitzen. Und das hat mich total beeindruckt. Ich wusste gar nicht, also A, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Und B, ich habe natürlich auch die ganze Zeit gedacht, ja, ich habe das gar nicht so verdient, weil mir geht es ja eigentlich gut, ich habe einen guten Job und da, da, da und aber. Also so wirklich das aufzubrechen, so dieses innere Gefühl von, ja, ich bin alleine oder ich bin es gar nicht wert oder ich krieg eh keine Hilfe, es interessiert sich eh keiner für mich oder wie soll ich denn das machen? Ich muss so viel arbeiten und ich habe so viel Verpflichtung, es geht ja eh nicht. Das dann irgendwie aufzubrechen, zu merken, das stimmt gar nicht. Das sind wirklich nur Geschichten, die ich mir selber erzähle. Das war für mich echt ein krasser Knackpunkt.
Ja, das sind so viele Bewertungen, die wir ja auch häufig haben, ne? Ja, auch was du gerade gesagt hast, so, ja, darf es mir mal schlecht gehen, weil dem Nachbarn geht es ja viel schlechter und dann vergleichen
Genau.
wir und sagen, oh Mann, aber ich verdiene ja mehr und eigentlich geht es mir ja viel besser, ich darf nicht.
Und ich habe ja gar keine Zeit, mich irgendwie darum zu kümmern. Ja, das kann ich mal machen, wenn ich mal Urlaub habe oder wenn ich mal in Rente bin oder sonst. Es geht ja gar nicht. Ich muss ja, ich darf ja nicht. Und all diese Sachen, die wir uns da sagen, ne? So. Das Verrückte ist ja, dass all diese Dinge, das ist total interessant. Ich habe mich sehr viel damit beschäftigt, was das so für Prozesse in unserem Kopf und in unserem Inneren sind, die uns das so erzählen. Das Verrückte ist ja, dass an all diesen Sprüchen ja irgendwo ein bisschen was dran ist. Klar kann man sagen, ja, ich arbeite viel oder meine Familie und so weiter. Es alles sind ja Sachen, die man nicht
Fakten.
absprechen kann. So, ne? Und das ist so tricky da dran. Das heißt, man hakt es dann schnell ab. Man sagt dann, ja, geht nicht, kann ich nicht, darf ich nicht, und so weiter und so fort. So. Aber was da eigentlich passiert, und das ist, also ohne da jetzt krass abzutauchen, aber es ist psychologisch interessant. Die Teile in dir drin, die verletzt sind, die versuchen sich dagegen zu wehren, dass man sie anguckt, dass man sie berührt. Das ist so, wie wenn du eine offene Wunde hast. Du willst auch nicht, dass einer einen Finger da drauf tut, ne? So. Und das ist so wie eine innere Wunde, die durch diese Sachen ständig sagt, so, nee, hier guckst du nicht hin, hier, das machst du nicht. Es gibt 1000 gute Gründe dafür, warum du das gar nicht machen kannst, warum du das gar nicht machen darfst, warum und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, das ist so, eigentlich ist das ein innerer Schutzmechanismus, den wir haben. Und das Verrückte ist, dass der ja eigentlich was Gutes will. Also dieses innere Wehren, dieses Nein, geht nicht und da, das will uns ja eigentlich schützen. Mhm. Und das ist total verrückt. Das ist ein bisschen zweimal um die Ecke gedacht. Aber es ist total verrückt, wenn man anfängt, das zu erkennen. Ah, mein Nein, das geht nicht, da. Das will mich eigentlich davor beschützen, dass ich diesen Schmerz, den ich in mir habe, irgendwie mir mal angucken muss oder spüren muss oder diese Wunde und so weiter. Also eigentlich ist das was Gutes, ist das was Schönes. Und dann kann, ist wie so ein Bodyguard. Weil der Bodyguard arbeitet für mich. Dann kann ich dem Bodyguard sagen, du, mein Lieber oder meine Liebe, danke schön für deinen guten Job. Ach, jetzt müssen wir mal eine Pause machen. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt brauche ich mal Zeit für mich und so weiter. Und das ist auch ein Prozess. Aber es ist, glaube ich, echt für Leute, also weiß ich nicht, vielleicht für Leute, die zuhören, denkt mal darüber nach, wovor beschützt euch denn euer, das geht nicht, ich kann nicht, ich habe keine Zeit, ich habe keine und so weiter und so fort. Was beschützt das? Das ist eine sehr interessante Frage.
Ja, ich habe ja erzählt, ich höre da gerade so einen Podcast und die Frau hat da irgendwie ein ganz süßes Wort dafür, die sagt immer, was will denn der Quatschi sagen, ja? Der Quatschi, der da sitzt, der sagt die ganze Zeit sozusagen etwas, ja? Und wozu dient der dir? Du hast das eben genau eigentlich ähnlich gesagt, ja? Aber wozu dient der? Was will der beschützen, hast du gesagt, ja? Gibt ja 1000 Sachen. Vielleicht will der meinen Alltag aufrecht erhalten. Irgendwie
natürlich
eine
Stabilität, will er das.
Ja?
Natürlich. Natürlich.
Und trotzdem liegt dahinter ja einfach ganz viel mehr. Aber es ist natürlich ein Riesenprozess, wie du gesagt hast, mit der offenen Wunde, ja. Wer möchte das schon gerne? Da muss man einfach auch bereit sein zu sagen, oh, das tut jetzt einfach auch mal weh, ne? Und das dauert einfach. Das habe ich jetzt nicht. Da ist kein Arzt, der ein Pflaster drauf macht jetzt innerhalb von
einer Stunde. Richtig.
So, und heil ist das Ganze, ja. Aber das ist ja wiederum ein sehr gesellschaftspolitisches Thema, zu sagen, okay, wir wollen das immer alle gerne, ja. Die Menschen wollen auch immer gerne zum Arzt gehen und eine Lösung haben.
Ja.
Die Lösung liegt ja häufig ganz woanders, wie wir wissen, als in dem Symptom, was sich zeigt.
Ja.
Und das ist aber generell einfach ja ein großes Thema, in der Gesellschaft hinzugucken. Und wenn wir da jetzt mal sozusagen uns mal die Pflege angucken oder diesen ganzen Bereich, ja, ich persönlich habe das auch lange gemacht, habe es dann lange unterrichtet, habe dann das nochmal ethisch-psychologisch alles angeguckt im Studium. Und wenn ich aber selber Erfahrungen mache, wenn ich zum Arzt gehe oder wenn ich blöderweise mal ins Krankenhaus vielleicht muss, dann erfahre ich da Dinge, die sehr weit weg sind von meiner Ethik, von meinem Standard, von meiner Nähe. Und das liegt nicht daran, dass die Menschen nicht gut arbeiten, sondern leider unser System einfach ganz, ganz schwierig ist, was das betrifft. Ja. Und da ist es dann häufig ein ganz schön, ein Balanceakt, beide Seiten zu sehen, ja, zu sehen, okay, da sind Menschen, die reiben sich auf, die arbeiten so hart, ja, die machen so viel für die Gesellschaft und trotzdem wird der Einzelne häufig nicht gesehen. Also sowohl der Einzelne auf der einen Seite und als auch der Einzelne auf der anderen Seite. Und wie schwer ist es dann, wenn man schon so nicht gesehen wird, noch mit seinen Auas, mit seinen Wunden, mit seinen Verletzlichkeiten gesehen zu werden. Das ist natürlich. Ja dann sozusagen nochmal einen drüber. Hast du persönlich Kontakt oder Berührung? Ja, jeder fast hatte Berührung mit dem Thema irgendwie, ja, Tod, Krankheit, Pflege, überhaupt verletzlich sein auf der Ebene. Ich bin vielleicht jemandem ausgeliefert. Hast du da sowas oder hast du da vielleicht einen Aha-Effekt sogar schon mal gehabt in dem Hinblick?
Also ich habe, was das angeht, eine relativ relativ traumatische Prägung. Also das Wort traumatisch werfe ich jetzt mal, ist eher als Joke gesagt. Aber ich habe Zivildienst gemacht in der chirurgischen Ambulanz, also in der Notaufnahme im Krankenhaus.
Okay.
Und das ohne jegliche, also das sage ich jetzt mit riesigem Respekt. Ich habe auch Menschen in der Familie, die in medizinischen Berufen sind. Ohne dass ich mich selber jetzt sonderlich für Medizin, für Pflege und so weiter interessiert hätte, bin ich dadurch einen mehr oder weniger Zufall und einen Fehler irgendwie gelandet in der chirurgischen Ambulanz und habe dann 13 Monate dort quasi als Zivi Chaos gestiftet. Und weil ich eben Chaos gestiftet habe, bin ich auch regelmäßig strafversetzt worden. Das heißt, ich habe, man könnte wirklich sagen, fast das ganze Krankenhaus kennengelernt. Also ich war auf Station, ich war auf der Inneren, ich war auf der Chirurgischen, ich war im Steri, ich war in der OP-Schleuse, ich habe den Streckraum organisiert. Ich habe wirklich das Krankenhaus in Minuten einmal durchlaufen. Und also für mich war das dann natürlich damals ein Horror, weil ich wollte nicht da sein, ich wollte Musik machen, ich wollte mein Ding machen, ich wollte mein Leben leben. Aber natürlich habe ich mir sehr viel mitgenommen und natürlich ist das, was ich mir am meisten mitgenommen habe, natürlich die Menschen, die ich kennengelernt habe, sowohl die Menschen, die dann da reinkamen, weil sie irgendwie als Patientinnen, aber natürlich auch die Pfleger, Pflegerinnen, Ärzte, Ärztinnen, die den Fahrdienst und so weiter so. Ne? Und das ist natürlich so meine Hauptberührung damit. Ich habe dann auch Nachtdienst auf Station gemacht und so weiter. Also alles natürlich irgendwie total Pillepalle, weil ich war ja der Zivi und irgendwie. Aber genau, dadurch habe ich so ein bisschen einen Einblick da reinbekommen, was auch der Alltag ist von Menschen in solchen Berufen. Also ich war jetzt zum Beispiel nicht in der Altenpflege oder sowas, aber in diesem Konstrukt Krankenhaus schon. Mhm. Was der Alltag ist von diesen Menschen, vielleicht auch so ein kleines bisschen, was echt die krassen Herausforderungen sind und so. Und ohne da jetzt in irgendeiner Weise zu denken, ich bin jetzt voll der Experte, gar nicht. Aber ich habe zumindest irgendwie so, glaube ich, so ein Mindestmaß an Idee und vielleicht auch dadurch es ist nicht so total fremd, so wie mir andere Berufe sind, so wie mir andere sagen, also Banker, ich weiß viel weniger über Banker, ne? So.
Ja.
Und ansonsten, ich selbst auf dem empfangenden Ende habe das große Glück, dass ich noch nie wirklich auf Pflege oder auf längere Unterstützung angewiesen war. Und deswegen habe ich selber als Patient zum Beispiel das noch nicht so erfahren. Und ich hoffe auch wirklich, dass das so bleibt für mich und meine Lieben. Ja.
Auf jeden Fall. Was da so ganz wichtig ist, ist einfach, das ist auch das, was ich lange Jahre meinen Schülern irgendwie so beigebracht habe, ist einfach dieses wirklich in eine Begegnung zu gehen. Ja, der Mensch, der da liegt, der liegt da ja mit seinen Ängsten und mit seinen, egal ob du jetzt im Altenheim, in der Psychiatrie, auf der Inneren oder wo auch immer du bist, ja, da ist ja eine Person. Und ich finde, auf deinem neuen Album hört man das so schön in den Liedern ganz häufig, deswegen bringe ich das jetzt auch nochmal an, so dieses dieses sich gesehen fühlen als Mensch eigentlich, als der man ist, ohne diese Filter, ja, und ohne dieses, man macht sich zu etwas, damit man genügt, ja. So ist es auch häufig tatsächlich, wenn da Menschen liegen oder sitzen oder stehen oder was auch immer sie da tun, dann sind die häufig ja ganz pur, weil wenn du in deiner größten Angst bist oder in deinem größten Schmerz und du bist krank, dann bist du am aller verletzlichsten. Und da ist es natürlich auch, ich habe neulich eine Geburt begleitet und habe auch wirklich gedacht, mal wieder so, wow, das System ist echt krass, da kommen dann 6 verschiedene Leute rein, die kennst du alle nicht, du bist so verletzlich, in dem Moment, so, das sich nochmal so klar zu machen, was würdest du sagen, so aus deiner Perspektive, auch in Bezug auf Achtsamkeit und auf das Menschenbild, was du auch hast, was ist wichtig für dich, um in einen echten Kontakt zu gehen mit einem Menschen oder um einem Menschen, wirklich das Gefühl zu geben, dass man ihn sieht?
Das ist eine total schöne Frage. Echtes Interesse. Wenn ich eine Agenda verfolge, wenn ich sage, gut, meine Agenda ist jetzt, dass die Person XY macht oder morgen hier nicht mehr sitzt oder so. Ne?
Ja.
Was ja auch total okay ist, ne? Man muss ja auch seinen Job machen und so weiter. Aber wenn ich einer Person mit einer Agenda begegne, dann sehe ich immer erstmal nicht nur die Person, so wie sie da gerade ist, in dem jeweiligen Zustand, sondern ich sehe immer schon irgendwie, wo ich die Person gern hin hätte oder was ich brauche oder wo es hingehen soll und so weiter. Klar, das ist okay, wenn man zusammen in Urlaub fahren will, muss man ja auch gemeinsam planen. Da sagt man auch, komm, jetzt lass mal nicht rumlabern, lass mal irgendwie so. Ne? Aber wenn es wirklich um einen ganz tiefen, echten Kontakt geht, vor allem wenn ein Mensch einem gegenüber sitzt, der oder die total vulnerabel ist, also verletzlich, offen, Angst hat und so weiter, ist eine ganz tolle Voraussetzung, wenn man sagt, ich habe keine Agenda, ich habe keine Erwartung. Ich habe auch nicht die Erwartung, dass ich jetzt dafür sorge, dass es den Menschen besser geht. Das erwarte ich auch nicht von mir. Meine Agenda ist einfach, oder ich möchte einfach mit den Menschen hier sein, sitzen, reden und einfach, und dann gucken wir mal, was passiert. Mhm. Das ist aber gar nicht so einfach. Mhm. Denn jeder Mensch, der mal 5 Minuten auf dem Sofa gesessen hat, ohne aufs Handy zu gucken, ohne aus dem Fenster zu gucken und so weiter, weiß, sobald wir irgendwie, also wir können fast gar nicht, ohne dass unser Denken losgeht, unser Gedankenkarussell losgeht und so ein innerer Film abläuft. Und in der Unterhaltung kennen wir das auch. Ich setze mich mit jemandem hin, die andere Person erzählt was, ja, und ach Mensch, mit meiner Freundin ist zurzeit nicht so gut. Schon läuft in meinem Kopf mein eigener Film ab. Wie war das bei mir damals mit meiner Ex-Freundin? Was habe ich gemacht? Ich gebe jetzt mal einen guten Tipp oder oh, das nervt oder ich denke jetzt, oh, bei mir läuft es auch nicht so gut. Ah, ich spüre meinen eigenen Schmerz. Deswegen ist das gar nicht so einfach, einem anderen Menschen wirklich ohne eigene Agenda zu begegnen, weil wir die ja ständig in unserem Kopf haben. Das heißt, eine der Sachen, die mir voll geholfen hat und ich ganz viel mit Leuten auch mache, wenn ich Workshops mache und so weiter, ist so, das zu lernen, wirklich wie so eine Übung, wie so ein Lernen, wie man Fahrradfahren lernt, anderen Menschen ohne Agenda zuzuhören. Und den eigenen Film, dafür muss man auch erstmal den eigenen Film erkennen, dafür muss man erstmal merken, ja, ich denke da ständig, ich habe da ständig Interpretationen, das muss man erstmal checken. Dafür gibt es ganz einfache Übungen, um dem nahe zu kommen, ne? Und dann kann man ein bisschen üben, okay, wie kann ich das so ein bisschen hinten anstellen? So, wie kann ich so feststellen, ja, ich habe meinen eigenen Film, ich habe meine eigene Wertung, aber das ist okay, aber ich schiebe das jetzt mal an die Seite oder ich stelle das jetzt mal ab, so, ich mache das auf Wiedervorlage. Und ich komme immer wieder zurück zu dem anderen Menschen. Ich komme immer wieder zurück zum anderen Menschen. Und ich bin immer wieder da. Ich lege immer wieder meinen eigenen Stress ab, wie so eine Winterjacke, die ich ausziehe, wenn ich in einen warmen Raum komme. Die kann ich ja wieder anziehen, wenn ich wieder rausgehe.
Ja.
Weil jetzt bin ich im warmen Raum. Jetzt kann ich die Winterjacke ablegen. So, ne? Und dann kann ich bei dem anderen Menschen sein. Und das alleine, das ist ganz total verrückt, das kennt man auch in therapeutischen Sachen, Kontexten. Das alleine, Carl Rogers hat das Unconditional Positive Regard genannt. Ne? Das bedeutet einfach, das ist noch ein zweiter Aspekt. Präsenz ist ein Aspekt, Unconditional Positive Regard ist ein anderer Aspekt, dass man sagt, ich komme einfach hin und ich bin dem anderen Menschen einfach positiv gewogen.
Ja.
Ich gebe dem Menschen einfach Raum und ich lasse den Menschen reden und da, da, da. Und dann gucke ich ganz spontan, da sage ich, Mensch, Herbert, das finde ich jetzt aber komisch, was du da sagst. Ne? Und dann kann der Herbert ja irgendwie was dazu sagen. Oder sagt man, du, Herbert oder Sabine oder was auch immer, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, aber ich finde das total toll, dass du mir das erzählst. Dankeschön. Oder was auch immer es ist, ne? Dass man einfach dem Menschen so begegnet. Und das ist was das alleine, da muss man dann keine psychologischen Tricks machen, da muss man keine Lösung bieten, genau. Da muss man gar nichts machen. Außer da sein. Und das alleine.
Ja, präsent sein.
Ist für ganz viele Menschen so ein riesiges Geschenk. Ich habe in solchen Übungen reihenweise erlebe ich, wie Menschen anfangen zu weinen. Mhm. Nach 5 Minuten. Weil sie sagen, mir hat, glaube ich, in meinem Leben noch nie jemand so zugehört.
Ja.
Nach einer 5-minütigen Übung, wenn ihnen wirklich jemand gegenüber sitzt, der zuhört oder die zuhört. Und das ist was, das können wir lernen, das können wir üben, das können wir praktizieren. Dafür müssen wir keine Fachbücher wälzen oder irgendwelche zusätzlichen Qualifikationen machen, keine Methoden lernen. Das ist einfach eine Präsenz und das können wir lernen. Und jetzt kommt der absolute Oberhammer.
Na.
Während wir das lernen, entwickeln wir vielleicht auch die Fähigkeit, das für uns selber zu machen.
Mhm. Wow.
Und was wäre denn dann los?
Ja? Ganz schön viel. Ne? Und da habe ich während du erzählt hast, viele Quergedanken dazu tatsächlich gehabt, ja, also die einfach so eingeschossen sind. Zum Beispiel, ich habe ja erzählt, ich habe lange in der Schule unterrichtet, ja, und da ist es häufig so, wenn dann die neuen Pflegeschüler kommen, dass die sehr schnell diesen Alltag lernen, in diesem ganzen Schnellen und in diesem System und immer gesagt haben, Mensch, Frau Hunewitz, und das, was Sie uns alles erzählen, das ist alles total toll, ja, ich habe es ja selber lange genug gemacht, aber wir haben dafür keine Zeit. Und dann sage ich immer, habe ich immer gerne gesagt, wisst ihr was, ihr könnt 7 Minuten gut pflegen oder in 7 Minuten scheiße pflegen. Ja? Und in diesen 7 Minuten, da kommt es auf genau diese Begegnung drauf an. Da kommt es nicht drauf an, dass ich, das alles ganz schnell und abhake und so weiter, sondern das, was du gerade gesagt hast, ja, wo dann Menschen weinen, wenn man einfach jemandem nur die Hand hält, ja, oder wirklich in Begegnung geht oder sagt, hey, ich sehe deinen Schmerz, so, ne, dass das einfach so viel mehr wert ist, als dass ich jetzt geschafft habe, alles, was ich schaffen muss, wenn wir nicht gerade auf der Notaufnahme sind, ja. Aber auch da braucht es Zeit für Handhalten und Angst nehmen und so weiter und so fort.
Natürlich.
Insofern, das fiel mir ein mit dem, dass ich das immer noch gerne sage, ja, und immer noch auch egal, auch wenn ich unsere PDLs unterrichtet habe, unsere Pflegedienstleitung und so, sage ich, Mensch, guck dahin, ja, das ist so entscheidende Zeit für die Menschen, die vielleicht sterben, die vielleicht irgendwie da liegen und Angst haben. Das ist einfach viel wichtiger, da in dem Moment zu sein und hinzugucken und zu sagen, hey, ich sehe dich noch, ne, du bist hier für mich nicht nur eine Zimmernummer oder irgendetwas anderes.
Und darf ich das noch um eine Sache ergänzen?
Ja, bitte.
Da können wir, finde ich, wenn ich mir das mal rausnehmen darf, auch echt noch auf die nächste Ebene springen und sagen, ich würde mir wünschen, dass auch Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser und so weiter für die mitarbeitenden Menschen, dass die denen auch so begegnen.
Ja.
Weil ich kann ja nicht als irgendwie, weiß ich nicht, Pflegedienstleitung oder wie auch immer man das nennt, oder als Geschäftsführung immensen Druck auf meine mitarbeitenden Menschen ausüben.
Genau.
Und denen dann aber irgendwie ein schönes Achtsamkeitsteaching vor die Füße werfen und sagen, so, aber ihr seid jetzt mal hier, ihr macht das jetzt mal, habt aber trotzdem voll diesen Druck. Ich muss ja auch dann auf der anderen Ebene sagen, so, okay, gut, wie kann ich denn genauso mit den Leuten umgehen, für die ich Verantwortung trage? Ja. Kann ich irgendwelche Angebote machen? Kann ich Menschen entlasten? Kann ich vielleicht auch therapeutische Optionen anbieten, die dann nicht irgendwie gesondert gezahlt werden müssen oder die auch mal innerhalb der Arbeitszeit stattfinden können oder und so weiter und so fort, wo die Leute dann nicht auch wieder sagen, habe ich ja keine Zeit für. Ne? Das ist die nächste Ebene. Wir können aber alle nicht immer auf den anderen warten. Das heißt, es ist kein Argument zu sagen, erstmal muss der was machen, bevor ich hier was mache. Wir können nicht auf die anderen Leute warten, aber ich würde das immer gerne auch ergänzen, denn das finde ich gut mit. Und ich weiß, es auch schon ich weiß, dass es auf dieser Systemebene auch schon bei vielen Leuten angekommen ist. Also es ist nicht eine komplette Wüste, ne? Also das so, aber auch da ist total Bedarf, ja.
Genau, also in vielen Bereichen wird es schon mehr gemacht, so im psychiatrischen Bereich oder auch im Hospizbereich, ne? Da gibt es natürlich Supervision und die Leute werden schon in diesem Bereich Psychohygiene auch sehr reingebracht. Wir haben auch ein paar Podcasts zu den Themen eigentlich Healthcare, dass man da einfach auch genau bei sich guckt, ne, bei sich bleibt. Ich finde, da gehört noch ein ganz wichtiges Thema zu, wo ich dich dazu was fragen wollte, und zwar das Thema Grenzen. Das Thema Grenzen setzen ist ja durchaus ein großes Thema, wenn es auch um Achtsamkeit geht, beziehungsweise auch, wenn es um, das hört sich vielleicht ein bisschen spiritueller an, aber man kann es, glaube ich, wieder auf den Boden bringen. Und zwar gibt es ja immer Energie, ja, die da ist irgendwie. Und manchmal nehmen wir die Energie unseres Gegenübers auf. Ja, man spricht ja auch von Energievampiren und ja, ich glaube, wir können uns da alle was vorstellen. Es gibt eben Leute, in dessen Umgebung wir uns befinden, wo wir uns einfach vielleicht nicht so wohlfühlen. Oder wenn wir rausgehen, dann sind wir einfach kaputt. Ja, so, das ist einfach ein Fakt. So, und das begegnet einem natürlich in der Pflege auch. Man hat tausende Patienten, man hat begegnet ganz, ganz vielen Menschen. So, und kommt manchmal nach Hause und ist nicht kaputt von der Arbeit, sondern von zigtausenden von Energien, von Gesprächen, von, ja, da ist ja ganz viel, was ausgesendet wird. Da ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, wenn man sieht und zuhört und beobachtet, dass man auch in der Lage ist, Grenzen zu setzen. Würdest du das auch sagen? Und wenn ja, wie setzt du deine Grenzen?
Das ist super wichtig. Und super schwer. Denn,
ja.
Denn es ist super wichtig und super schwer. Denn wir sind ja keine Wesen, wo man jetzt mal irgendwie so einen Stift nimmt und mal so ein Viereck drum zeichnet und sagt, so ist jetzt hier meine Grenze. Sondern es ist ja so dynamisch und so unterschiedlich. Und bei jedem Menschen, dem wir begegnen, auch wieder anders. Manchen Leuten ist es näher, bei manchen Leuten ist es ferner, bei manchen Leuten kennen wir den Humor, der kann dann sagen, was er will und wir lachen trotzdem und fühlen uns gut. Der andere Mensch muss nur einmal blöd gucken und wir fühlen uns sofort angezickt, ne? Es tut mir ein bisschen leid, das zu sagen, aber wir fallen wieder auf einen ähnlichen Punkt zurück. Es beginnt damit, dass wir uns selber besser kennenlernen. Mhm. Dass wir selber uns wirklich mal die Frage stellen können, wo, glaube ich, liegen eigentlich meine Grenzen? Und gar nicht so sehr, ich mache das und das nicht mit. Ne? Das ist auch okay, aber das ist eher so ein bisschen, ne? Das ist auf einer anderen Ebene. Sondern sowas so, okay, im Umgang mit Menschen, was ist mir wichtig? Also welche
Werte.
Welche Werte möchte ich respektiert sehen von anderen Menschen? Und vor allem dann auch, und dann zu sagen, okay, das ist das, gut. Woran würde ich denn erkennen, wenn ein anderer Mensch das nicht respektiert? Wenn ein anderer Mensch da drüber geht und so weiter und so weiter. So, dann kann man sich auch schon mal überlegen, ja, zum Beispiel ist es das und das. Ah, dann schärft man schon mal die eigene Wahrnehmung überhaupt dafür, was ist meine eigene Grenze? Und was machen denn die anderen? So, und dann kann man vielleicht fragen, okay, wenn wir jetzt mal vom Verhalten und so weiter weggehen, ja, woran merke ich denn das? Wie fühlt sich das dann für mich an, wenn jemand meine Grenze übertritt? Mir wird heiß oder ich fange an zu stottern oder ich werde ganz ruhig. Was ist denn so mein eigenes Anzeichen dafür, dass da irgendwas nicht stimmt? So, und sich dann auch oft und dann auch noch zu überlegen, ich weiß, es ist schon eine ganze Menge Arbeit, ne, aber es lohnt sich, diese Zeit mal zu investieren, weil da investiert man mal eine Stunde, aber hat es dann ja halt für die nächsten Wochen und Monate und hoffentlich Jahre irgendwie geklärt. So.
Ja.
Und dann kann man sich nämlich auch mal überlegen, okay, was kann ich denn machen? Was sind denn meine Optionen in so einer Situation? Und das können ja ganz verschiedene Dinge sein. Das kann ja sein, dass man auch mal sagt, du, Entschuldigung, gar nicht böse gemeint, aber ich wollte dich mal diese eine Sache, was meinst du denn eigentlich damit, wenn du das und das sagst? Oder wenn du so dich verhältst, was meinst du damit? Weil bei mir kommt das immer ein bisschen komisch an, aber ich mag dich eigentlich. Erklär mir doch mal, was da los ist. Und vielleicht löst das schon viele Sachen auf. Oder ein anderes Tool könnte sein, dass man den Leuten sagt, du, vielen Dank. Da muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Danke für den Input. Da denke ich drüber nach und ich melde mich bei dir. Und dann nimmt man sich aus der Situation raus. Da geht man raus, atmet mal tief durch, schnappt mal Luft oder sonst was, ne? Was auch immer die Methoden und die Taktiken sind, die man da hat, man sucht sich natürlich was für einen selber funktioniert. Vielleicht schafft man sich auch ein kleines Arsenal an mit 3-4 Sachen. Aber es fängt tatsächlich damit an, dass man sich erstmal, und da kommen wir nicht drum rum, wir müssen uns erstmal bewusst werden, was sind meine eigenen Werte, die ich respektiert sehen möchte? Kommuniziere ich die den Leuten auch? Weißt du, irgendwie ist das, wissen die Leute überhaupt, dass das meine Werte und meine Grenzen sind? Oder habe ich das nie jemandem gesagt und denke, die Leute müssen das telepathisch erkennen? Mhm. Woran merke ich das, wenn Leute das übertreten?
Ja.
Wie kann ich kommunizieren und so weiter? Und das ist, wie gesagt, unfassbar wichtig, aber gar nicht so einfach. Aber es lohnt sich immens, diese Zeit mal zu investieren, um sich das anzugucken. Ja.
Absolut. Und das ist total wichtig, was du gerade gesagt hast, auch in Bezug, das ist total schön, weil können wir so einen Bogen gehen, gerade in Bezug auf Menschen, die in diesen Berufen arbeiten. Ja, egal jetzt in welchem Bereich, ist es ein großes Thema, weil wir ein großes ethisches Thema haben, einfach auch in der Pflege. Ja, das, was du gerade gesagt hast mit den Werten. Ja, ich muss mir meiner Werte bewusst sein, weil ich habe ständig Grenzthemen. Ja, ich habe Nähe, Distanz, ich habe Ekel, ich habe Scham, ich habe Tod, ich habe so viele Grenzthemen, ja, ich habe auch Grenzüberschreitungen in dem Bereich, dass wenn ich mir dann meine eigenen Werte nicht bewusst bin, dann entsteht Gewalt, ja, dann entsteht Gewalt in beide Richtungen und das ist häufig wirklich auch unterschätzt, ja, was so passiert, welche kleinen Situationen in der Pflege schon dazu führen, dass eigentlich Gewalt ausgeübt wird, und zwar in beide Richtungen, weil in beide Richtungen ständig Grenzen überschritten werden, dadurch, dass diese Werte vielleicht nicht bewusst sind oder wie du sagst, es ist schwer, das erstmal nach außen zu tragen und man muss selber drüber nachdenken, was sind denn meine 5 wichtigsten Werte, die ich in meinem Alltag irgendwie leben möchte. Wenn mein großer Wert Freiheit ist, dann kann ich nicht zum Beispiel irgendwo in der Pflege arbeiten und jemanden, sag ich mal, zum Beispiel fixieren, ohne dem wertschätzen trotzdem zu begegnen. Es passieren ja immer noch solche Sachen. Ja, Fixierung, Zwangsmedikation, das sind Sachen, die sind in Psychiatrien durchaus manchmal noch üblich, ja, weil es manchmal nicht anders geht, weil es nicht anders gehandelt werden kann. Das heißt, in dem Moment, wo ich einen Wert habe, der ganz groß ist, ja, aber ständig damit konfrontiert bin, dass ich in meiner Arbeit über diesen Wert hinweggehen muss, ja, dann macht es auf die Dauer auch wirklich krank.
Boah, das ist ein ganz, ganz krasses Thema, ja. Ich fühle das gerade total, während du das erzählst. Auch unter anderem, weil ich da auch natürlich in meiner Zeit ein paar Sachen gesehen habe, die für mich auch ganz krasse Grenzüberschreitungen waren.
Ja.
Ich kann wieder nur das Gleiche sagen, leider. Umso wichtiger ist es, dass wir den Mut haben und uns die Selbstfürsorge, oder sagen wir mal einfach uns selbst so ernst nehmen oder uns selbst auch mal ein bisschen zu respektieren, dass wir sagen, ich muss mir das mal angucken bei mir.
So. Ja. Ja.
Ich muss mir das mal angucken. Ich muss da mal was machen. Ich muss mir das mal angucken. Das ist keine vertane Zeit. Das ist eine Grundvoraussetzung. Denn ich will ja auch nicht, wenn ich nur ganz egoistisch denke, ich will mich nicht schlecht fühlen. Ich will nicht nach Hause kommen und irgendwie den Scheiß mit zu meiner Familie nehmen und dann irgendwie nachher bereuen und sagen, oh Gott, ich war ein schlechter Vater oder keine Ahnung was oder eine blöde Mutter oder ich war mit meiner besten Freundin unterwegs. Da habe ich auch keinen Bock drauf, weil das macht mir dann noch mehr Schuldgefühle. Das trage ich wieder irgendwo hin und so weiter. Das ist ein Scheißkreislauf. So, und jetzt muss ich mal anfangen, mich selbst ein kleines bisschen ernst zu nehmen und zu respektieren und zu sagen, nee, ey, und das machen ja auch ganz, ganz viele Menschen zum Glück, sagen, so kann ich das mit mir selber nicht machen. Ich muss mal ein bisschen gucken. Und sonst, und ich glaube, das kennen wir alle, sonst haben wir eher die Tendenz, in eher so Abwehrmechanismen zu verfallen. Ne? Und wenn du mit Scham und mit Ekel und mit Tod und mit Grenzüberschreitung konfrontiert bist, ey, dann kommen so Sachen wie, du wirst sauzynisch. Du stumpfst, du stumpfst ab, wirst zynisch oder du wirst konstant ein bisschen aggressiv Leuten gegenüber. Ne? Und machst lieber, du trägst die Grenzüberschreitung lieber immer vorher an die andere Person ran, bevor sie bei dir ankommt, weißt du? So, lieber du gehst erstmal so drüber, bevor überhaupt jemand über deine und so weiter und so fort. Das sind Sachen, das kennen wir alle, das haben wir alle. Aber damit wirst du ja nicht glücklich. Also wir werden damit ja nicht glücklich. Das ist ja nicht, dass ich nach Hause gehe und sage, Mensch, super, sondern ich fühle mich damit ja auch schlecht. Und ich merke ja irgendwie, wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, dass das auch irgendwie einfach meine Art ist, mit irgendwas klarzukommen, was mich sonst vielleicht überfordert. Und hey, lass da ansetzen. Ne? Lass da ansetzen und sagen, ja, das ist meine Art, damit klarzukommen, mit etwas, was mich sonst überfordert. So, das kann man mal ausdrücken. Dann sagen, was überfordert mich denn? Und was ist denn das eigentlich? Sich das anzugucken. Es ist scheiße, es ist schwer, es ist assi. Und ich würde mir wünschen, ich könnte hier in den Podcast kommen und sagen, pass mal auf, ich sag dir jetzt drei Sachen. Eins, zwei, drei und dann läuft.
Das wäre cool. Ja.
Wäre super geil. Ich würde auch sofort, ey, wenn jemand zu mir kommen würde und zu mir sagen würde, pass auf, ich gebe dir jetzt drei Sachen so, ne? Ich würde sofort sagen, okay, nimm all mein Geld.
Und mach ein Pflaster drauf.
Und fertig. Das ist ja, und ein letztes Abschweifen und dann bin ich auch fertig mit der Ausführung. Das ist ja so ein bisschen leider das Modell von einigen Menschen im weitesten Sinne im Coaching-Bereich. Die tun dann so, als hätten sie diese drei Pflaster und die wollen dann tatsächlich auch all dein Geld haben. Und du denkst dir halt, ne, genau wie ich jetzt, boah, okay, alles klar, ey, wenn diese drei Sachen mir für immer helfen, dann kann die Person auch gerne all mein Geld haben. Aber es hat noch nie funktioniert auf der Welt. Es wird auch nie funktionieren. So ist es nicht. Es geht nicht. Wird nie funktionieren. Die Illusion muss man den Leuten nehmen. Wir müssen selber hinschauen. Sorry, I'm the man with the bad news.
Ja, absolut. Das war schön rund gemacht. Ja, das ist absolut. Aber da gibt es noch so viele Gedanken tatsächlich dazu. Ja, und dann denke ich mir, genau das ist es. Ja, da einfach auch intuitiv zu bleiben und berührbar zu bleiben. Wenn ich wirklich gelernt habe, in mich zu schauen, ja, oder wenn ich wirklich gelernt habe, man ist da nie perfekt. Ich meine, das weißt du ja, das ist ja einfach so, wie es ist. Der eine Tag ist besser, der andere ist schlechter. Aber wenn ich nur im Entferntesten ein bisschen weiß, auf meinen Bauch auch höre, ja, auf meine Intuition höre, dann wissen wir meistens auch, was gut für uns ist und wo unsere Grenzen sind und was unsere Werte sind. Und dann ist es kein theoretisches Konstrukt, ja. Also klar, ich kann mich auch hinsetzen und mir aufschreiben, oh, meine wichtigsten Werte sind, ja, kann ich alles machen. Aber eigentlich, wenn man intuitiv wieder anfängt, ein bisschen mehr zu fühlen, dann ist es ja so, dass ich fühle, oh nee, das hat sich jetzt nicht gut angefühlt, wie der mit mir gesprochen hat, ja, oder nee, das war mir jetzt eigentlich zu nah, oder nee, der soll mich da nicht anfassen, ja, also auch in der Pflege gibt es auch in diese Richtung, also
natürlich,
da ja Übergriffigkeiten, ja,
natürlich.
Und eigentlich müssen wir das unseren Kindern als allererstes beybringen, ja, also ich bin ja auch Mama, so, und ich habe eine Tochter in der Pubertät und eine, die ist 5 und da wirklich auch zu sagen, ey, hört hin, Mädels, das ist ihr, was euch Leute erzählen, ist eine Sache, ja, aber was ihr dazu fühlt, ist vielleicht nochmal eine andere Sache und da einfach bei sich zu bleiben oder das auch zu stärken, weil häufig ja das passiert, dass die Gesellschaft sagt, nee, das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig, was du da fühlst, ja. Oder nee, so macht man das nicht. Ja? Oder alle anderen machen das so. So. Aber so ist es ja nicht. Wenn wir dann da wirklich, das ist der einzige Weg eigentlich, da hinzuhören und hinzuschauen letztendlich. Und das wäre meine abschließende Frage, nämlich, weil es passt perfekt, aber passt nur aus Zufall. wie gelingt es dir in diesem ganzen Vielen, was ja da auch ist, ja, also ne, alles, was du machst, noch Musik und es ist der Podcast und es ist ganz, ganz viel und es ist Familie und es sind Freunde, es ist alles, ja, das kennen wir alle. Wie gelingt es dir, da bei dir zu bleiben und trotzdem vielleicht auch noch in dich zu hören, immer wieder, also auch wenn es draußen tobt. Der Sturm tobt ja in vielerlei Hinsicht, also sowohl positiv als auch negativ. Was kannst du da abschließen oder könntest du da abschließend mitgeben, zu sagen, hey, ja, so gelingt es auch.
Was mir wahnsinnig geholfen hat, hey, also ist so, ich sage immer das Gleiche. Was mir unfassbar geholfen hat, ist, mich ehrlich mit mir selbst bekannt zu machen.
Ja.
Und durch Meditation, und Meditation bedeutet nicht Om Shanti Shanti, ich sitze in der Ecke und alles ist super toll und Räucherstäbchen und bla und so, sondern Meditation bedeutet, dass wir uns mit dem bekannt machen, was da ist. Und in dem Fall von Meditation sind es unsere eigenen Gedanken, unsere eigenen Ängste, unsere eigenen Emotionen, Gefühle und so weiter. Das heißt, ich habe echt mich viel damit beschäftigt, was mein Kopf sich so alles zusammenreimt, was der so denkt und so weiter. Ich bin mir selbst echt auf die Schliche gekommen, was viele Sachen angeht. Was für komische Gedanken ich habe, was für Sachen ich mir zusammenreime. Teilweise mit irgendwelchen Sprüchen aus meiner Kindheit oder von irgendwelchen Lehrerinnen und Lehrern oder was auch immer es ist. Ich hab ein bisschen geguckt, so was das ist. Und ich habe dann für mich aber auch eine recht radikale Selbstakzeptanz gelernt. Das klingt jetzt so, radikal klingt nach von heute auf morgen, aber das hat auch viele Jahre gedauert. Und das bedeutet, dass ich auch einfach mittlerweile annehmen kann, auch unabhängig davon, was eben so die Gesellschaft sagt, dass es einfach bestimmte Dinge in meinem Leben gibt, die mir total leicht fallen und die ich vielleicht auch viel schneller oder viel irgendwie, was weiß ich was, lustiger machen kann als andere Menschen. Dass es aber andere Sachen gibt, die mir wahnsinnig schwer fallen, bei denen ich viel länger brauche als andere Menschen, wo ich viel mehr auf mich achten muss und so weiter. Und allein, dass ich das für mich wirklich absolut akzeptiert habe, das führt dazu, dass ich, selbst wenn ich für irgendwelche Verhalten kritisiert werde, das anderen Leuten gar nicht mehr erklären muss oder mich da gar nicht mehr rechtfertigen muss und mich gar nicht mehr so angegriffen fühle, weil ich mir denke, du, das ist mir wirklich wahnsinnig total egal, weil ich habe das für mich wirklich, ich habe das für mich klar gekriegt. So, ich bin da mit mir im Reinen. Und das bedeutet auch dann als Konsequenz, dass ich mittlerweile weiß, was ich halt brauche. Ich weiß mittlerweile viel besser, wann muss ich in irgendwelchen Gesprächen, in irgendwelchen Meetings, wann muss ich sagen, ey Leute, sorry, aber ich bin jetzt raus, ich kann nicht mehr, mein Kopf ist voll oder ich habe einen schlechten Tag.
Ja.
Wann ist das in Ordnung? Das geht natürlich nicht immer, ne? Aber wann ist das in Ordnung, das zu sagen? Wann kann man da raus und so weiter? Und ich habe auch das Vertrauen dadurch mittlerweile von den Leuten um mich rum gewonnen. Die wissen dann ja, okay, wir können uns trotzdem auf den verlassen. Morgen ist der dann umso mehr irgendwie am Start oder was auch immer. Ich kommuniziere das den Leuten offen. Ich sage, hey, das und das ist gerade bei mir los. Das heißt, auch da sind es wieder nicht so ABC und dann läuft's, sondern es kommt alles wieder zurück darauf, dass ich einfach ein bisschen mich selbst versucht habe, kennenzulernen besser. Und dann das, was ich da kennengelernt habe, dann auch wirklich gelernt habe, irgendwie anzunehmen, zu akzeptieren und zu sagen, so ist es. Und dann irgendwie den Leuten das, irgendwie mit den Leuten ehrlich zu kommunizieren. Und ich weiß, ich brauche Pausen. Ich versuche mir die so gut es geht zu nehmen. Ich habe gelernt, Nein zu sagen. Ich habe gelernt, auch zu tollen Sachen, die mir eigentlich Spaß machen würden, Nein zu sagen, weil ich weiß, weil ich irgendwann merke, okay, das würde mich jetzt überfordern. Heute nicht, heute geht es mir gut, heute sage ich ja, aber in 3 Wochen, wenn es passiert,
ja, klar,
bin ich dann vielleicht überfordert. Ne?
Ja, ja.
Und das sind alles so Kleinigkeiten, ne? Das sind alles so kleine Puzzlestücke. Ich bin auch jeden Tag, weißt du, mal wache ich total ausgeschlafen auf, mal wache ich, geht's mir scheiße, mal habe ich 5 Bier getrunken, mal nur ein Kamillentee.
Ein Tee. Ne? Ja. Ja,
es ist auch jeden Tag neu, es ist jeden Tag anders. Aber das zu wissen, zu sagen, ja, jeder Tag ist anders, jeden Tag sind die Herausforderungen anders. Aber so grundlegend und grundsätzlich gibt es so ein paar Dinge, die ich gelernt habe, wie ich mit mir selber besser umgehen kann, wie ich besser auf mich hören kann, wie ich vielleicht auch ein kleines bisschen klarer mit anderen kommunizieren kann.
Ja.
Und die helfen mir dann. Und das allerletzte, und das ist vielleicht tatsächlich wirklich wie so eine Art Tool, vielleicht ganz konkret und ganz praktisch und nicht ganz so schwammig wie das andere Zeug. Mir hilft oft, dass wenn ich in einer sehr stressigen, sehr verrückten Situation bin oder irgendwas, was mich gerade sehr belastet, dass ich mir vorstelle, also so wie wenn ich auf den Tisch gucke und vor mir liegt ein Bleistift, ne? Und ich konzentriere mich total auf diesen Bleistift, dann ist alles, was ich sehe, alles, was ich denke, alles, was ich, ist dieser Bleistift. Und so ist es vielleicht auch in der Situation, wenn ich Stress habe. Man kennt ja dieses Wort Tunnelblick.
Ja.
Wenn ich in so einer Situation mit einem Tunnelblick habe, was ich mache ist, ganz körperlich, ich hebe meinen Blick, ich versuche etwas Weites zu sehen, ich versuche den Himmel zu sehen, ich versuche vielleicht irgendwie in den Raum hineinzublicken, mir den weit entferntesten Punkt anzugucken, ich versuche meinen Blick zu weiten, aus dem Tunnelblick wirklich körperlich rauszukommen. Und dann stelle ich mir vor, okay, zum Beispiel sowas wie, ich gucke jetzt mal auf das Haus, in dem ich bin, oben von oben herab und auf die Stadt und auf vielleicht irgendwann auf die ganze Welt. Und wenn ich dann so runtergucke auf die ganze Welt in meinen Gedanken, dann frage ich mich, wie wichtig ist denn das gerade?
Ja, ja, die Perspektive und, öffnen, ja.
Und dann tut es immer noch weh und es fuckt immer noch ab und es nervt immer noch und ich muss immer noch vielleicht auch sagen, nein, Alter, stopp. Aber es hat nicht mehr so viel Konsequenz für das große Ganze.
Ja.
Es ist dann in dem Moment nicht mehr so, dass ich denke, und schon wieder und immer und das wird morgen wieder so sein und bla und mein Leben und so. Ich denke mir, ey, ist jetzt in diesem Moment scheiße, in diesem Moment kümmere ich mich drum. Aber im Großen und Ganzen ist es total Latte.
Ja.
Und das ist total, total hilfreich. Ich muss immer noch eine Entscheidung treffen, aber selbst wenn ich meinetwegen vielleicht mal die falsche Entscheidung treffe, im Großen und Ganzen ist es vollkommen unwichtig.
Ja.
Und das hilft mir sehr, aus solchen ganz stressigen, drückenden Situationen rauszugehen und auch Hoffnung zu schöpfen, so, ey, es ist nicht das Ende der Welt, so, und ey, wird schon werden, so. Ne?
Ja.
Und das kann man wirklich körperlich machen. Man kann wirklich dadurch, dass man den Blick hebt, in den Himmel ein bisschen guckt, sich ein bisschen mit den Gedanken löst und vorstellt, so, ne, wie man so schön sagt, von draußen drauf schauen.
Mhm. Ja,
ne? Man kennt das. Anstatt dem Tunnelblick, unsere Sprache kennt alles, ne?
Ja.
Statt dem Tunnelblick sehen wir mal das große Ganze. Mhm. Oder schauen mal von außen drauf. Oder wir gehen in die Vogelperspektive. Was macht denn der Vogel? Der schwebt über der Stadt, alles das Ganze und so weiter. Unsere Sprache weiß das alles, ne?
Ja.
Und dann gibt es ja auch noch das schöne erstmal tief durchatmen. Was natürlich, glaube ich, alle Menschen, die ein bisschen mit Biologie zu tun haben, auch wissen, wenn wir tief atmen, wird der Parasympathikus aktiviert. Wir beruhigen uns ein bisschen, wir kommen zur Ruhe. Also wirklich so diese ganz einfachen Tools. Ey, ich wende die an und das löst es all meine Probleme? Nein. Aber es macht mich entspannter, es macht mich lockerer und es öffnet meinen Blick auf das große Ganze.
Ja, dazu haben wir tatsächlich ja den Podcast mit Jan gemacht, wo ich dir erzählt habe. Ja, das ist ja komplett weil Körpertherapeut, wo es ums Atmen geht. Ja, und da haben wir natürlich auch ein paar Übungen, was passiert, wenn ich eigentlich die ganze Zeit flach atme. Ja, wir atmen ja alle so extremst flach, was passiert da? Und ganz häufig kann man ja wirklich den Tipp geben, es gibt ja diese, ich weiß nicht, ob du es kennst, 3-4-7 Atmung, wo man einatmet, Luft anhält, ausatmet, wo du dich genau wie in der Vogelperspektive eigentlich einfach wegholst von diesem, oh Gott, es ist alles so schlimm und es ist alles so schwer, bin nie wieder gut und überhaupt.
Habt ihr über den physiologischen Seufzer gesprochen?
Ja, haben wir auch.
Das finde ich auch, also Wahnsinn. Ja, super schön. Ja. Ich mache das jeden Tag.
Super, ja.
Also ich mache das, ich habe das früher schon immer.
Natürlich auch, ne? So.
Ja, natürlich, ich habe das schon, ich habe früher das immer, also ohne zu wissen, dass es sowas gibt und ohne bla bla bla, ich habe das immer vorm Einschlafen, also immer, ich lege mich abends immer ins Bett und ich atme erst, meine Frau wird wahnsinnig, aber ich atme dann immer erstmal ein paar Minuten sehr, sehr tief durch die Nase ein und auch am Ende nochmal so ein bisschen und atme ganz lange durch den Mund aus und es dauert wirklich einfach nur eine Minute. Und alles in mir fährt runter. Meine Gedanken beruhigen sich, mein Körper beruhigt sich und so weiter und so weiter. Ich mache das auch teilweise tagsüber, wenn ich merke, ich bin angespannt und so weiter. Ich nutze das Tool wirklich mehrmals am Tag, um mich irgendwie zu regulieren. Und es ist echt Gold wert.
Ja, und das ist etwas, das finde ich, das geben wir auch jetzt nochmal mit im Podcast. Ja, egal für was man sich entscheidet, für sich die Leute entscheiden. Also Atmen ist auf jeden Fall immer eine gute Idee, weil einfach Atmung ganz häufig dazu führt, dass dieser Stress sich verstärkt und egal in welcher Situation ich gerade bin, ja, einfach hört auf euren Bauch und atmet. Das kann man wirklich auch erstmal so als Appell auch so ein bisschen mitgeben. Es gibt ja tausend Sachen und Ideen, wie man sich da mit sich beschäftigen kann und entwickeln kann. Aber es bringt halt alles nichts, wenn ich nicht mal anfange, bei mir zu sein, letztendlich. Erst dann kann ich ja losgehen und sagen, oh, okay, was ist denn dann noch alles in meinem Kopf, was mich konfrontieren möchte mit bestimmten Dingen, die ich vielleicht mehr oder weniger bereit bin anzugucken. Schön, ich danke dir.
Ich danke dir.
Das war sehr schön.
Ich finde es toll, was du machst. Ich finde es toll, was ihr macht.
Vielen Dank.
Und ich freue mich sehr, dass ich hier zu Gast sein darf. Dankeschön.
Ja, ich freue mich wahnsinnig, weil ich das einfach so schön finde, dass dieser Bereich, ja, wo sich Menschen um Menschen kümmern und Menschen anschauen und helfen und begleiten, dass das einfach auch größer wird, dass es nicht irgendwie in dieser Nische bleibt, sondern dass alle sagen, hey, das betrifft uns alle. Ja, es betrifft uns einfach alle, weil Menschen betreffen. So ist das einfach.
Total.
Dankeschön, Mike. Dann, ja, an unsere Hörer der Appell, bitte, ihr dürft sofort das kommentieren, ihr dürft uns noch Fragen stellen, ihr dürft sagen, hey, bitte macht nochmal was. Ihr dürft sagen, ja, wir hätten gerne aber nochmal das gehört oder das fanden wir blöd, auch das dürft ihr sagen, ja. Wir wollen ja, dass ihr euch gesehen fühlt und deswegen, ne, immer her mit Kommentaren, mit Bemerkungen, mit Anregungen, freuen wir uns. Und ja, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.